Liebe Hörerin, lieber Hörer, gern möchte ich Ihnen von einem Menschen erzählen, der in die Krise geraten ist. Und ich bin überzeugt, man kann aus der Erfahrung dieses Menschen etwas lernen über das, was eine Krise ist und über das, wie man mit ihr umgehen kann. Da ist ein Mann auf dem Weg nach Hause. Verhältnismäßig jung, war von daheim weggegangen und nun kommt er zurück, viele Jahre später, erfolgreich und mit all dem ausgestattet, was er sich in seiner Jugend, in seinen kühnsten Träumen nicht vorstellen konnte. Er hat Frauen und Kinder, besitzt große Herden, ist ein geachteter Mann. Und je mehr er sich der Heimat nähert, umso näher rückt die Stunde der Rechenschaft. Denn die Schatten der Vergangenheit steigen vor ihm auf und sie sprechen eine beredte Sprache. Sie reden von Betrug, von Erbschleicherei. Jakob, so heißt der Mann, weiß ganz genau, welcher Name sich für ihn mit diesen dunklen Epochen in seinem Leben verbindet. Der Name Esau. Der Name seines Bruders. Jakob ahnt, was ihm bevorsteht, und er handelt klug. Er teilt seine Herden. Den jeweiligen Hirten gibt er Botschaften mit, die diese Herden als Geschenk für seinen Bruder Esau ankündigen sollen. Er weiß schon, wie man das macht: Feinde befriedigen, Versöhnungsgeschenke anbieten. In den 20 Jahren seines Lebens in der Fremde hat er gelernt, wie man taktisch vorgehen muss, um oben zu bleiben. Aber das ist ihm nicht genug, er überlegt noch weiteres. Und während dieser Überlegungen kommen sie über ihn. Die große Lebenskrise. Das, was man später einmal Wendepunkt seines Lebens nennen wird. Der biblische Text erzählt das so. Und Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen, die beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog durch die Furt des Jabbok. Er nahm sie und führte sie durch den Fluss, sodass hinüberkam, was er hatte. Jakob aber blieb allein zurück. Da rang einer mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, rührte er das Gelenk seiner Hüfte, und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach: Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach: Wie heißt du? Er antwortete: Jakob. Er sprach: Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn und sprach: Sage doch, wie heißt du? Er aber sprach: Warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst. Und Jakob nannte die Stätte Phnuel, denn ich habe Gott von Angesicht gesehen, und doch wurde mein Leben gerettet. Und als er an Phnuel vorüberkam, ging ihm die Sonne auf, und er hinkte an seine Hüfte. Was für eine Geschichte! Der erste Satz, an dem man beim Lesen hängen bleibt, heißt: Und blieb allein zurück. Ich habe im Internet nachgelesen, was das bedeuten kann: Krise. Da heißt es auf der Seite einer Notfallinstitution: Wir alle entwickeln uns weiter und Krisen gehören dazu. Trennung, Jobverlust, eine Krankheit. Diese und andere schmerzhafte Einschnitte können ein Krisenauslöser sein, erst recht, wenn mehrere Belastungen zusammenkommen. Manchmal spitzt sich eine Krise zu einer seelischen Notsituation zu und die Belastung wird extrem. Man kommt mit den bisherigen Strategien nicht weiter, wie jede und jeder das bewältigt, ist sehr unterschiedlich. Menschen in einer seelischen Krise sagen zum Beispiel: Ich weiß nicht mehr weiter. Ich fühle mich total überfordert. Oder: Alles ist zu viel, ich kann nicht mehr. Soweit das Internet. Und blieb allein zurück. So unsere Geschichte aus der Bibel. Ist das nicht die genaue Zusammenfassung dessen, was einen in einer Krise quält? Es ist die Stunde des Erschreckens, die Stunde der Demütigung. Wer immer man auch war, das fällt jetzt nicht ins Gewicht. Jetzt holen einen die Verfehlungen ein, die man oft mit leichter Hand weggewischt hat. Alles wird wieder gegenwärtig, bei dem man seine Hand im Spiel gehabt hat. Man möchte das alles abschütteln und weitergeben, aber es gelingt nicht. Es ist, als seien die Füße wie mit Blei beschwert. Das Wohin, die Fluchtmöglichkeit, die Zukunft wird verstellt durch das Woher. Woher kommst du? Diese Frage kann beängstigend werden, denn sie lässt nichts aus von dem, was die Geschichte unseres Lebens ausmacht, von all den Irrungen und Wirrungen. Wie viel Vergangenheit ist da wohl auch in uns gespeichert für jene Stunde der Rechenschaft? Und an welchem Tag oder in welcher Nacht wird sie kommen, die Stunde, in der es ums Ganze geht? Diese Stunde, in der es auch von uns heißen wird, und er blieb allein zurück. Hat nicht jeder irgendwo seinen Esau? Und ist es nicht nur einer? Jeder hat anscheinend jemand, den er verletzt hat. Und ich kenne das auch von mir, das Rechnen, dass man doch am Ende besser dastehen möchte, begleitet einen ja oft. Die Gedanken daran, nicht mehr abschütteln zu können, das kann quälend sein. Aber die Stunde der Rechenschaft kann noch schlimmer werden. Bei Jakob heißt es: Da rang ein Mann mit ihm. Und es ist, als personifiziere sich nun alles, was die Schatten der Vergangenheit ausmacht. Ein Ringen setzt ein mit einer Gestalt, die namenlos ist, von der man nicht weiß, wie man sie beschreiben soll. Der Philosoph Friedrich Nietzsche hat es so gesagt: Wir sind am schlimmsten von unsichtbaren Händen gebogen und gequält. Was tut einer, wenn er so angegriffen wird? Er schlägt natürlich zurück. Er schlägt um sich, er versucht abzustreifen, was ihn da so anfällt. Und Jakob ruft, redet, schreit, fragt und bittet. Für Jakob wird im Zusammenhang mit dieser Lebenskrise noch etwas anderes deutlich. Was sich ihm da in den Weg stellt, das ist nicht der Bruder, den er verletzt und betrogen hat. Das ist nicht die Schuld, das ist Gott selbst. Und hier, Gott selbst ergreift die Partei des in die Krise Geratenen. Gott selbst stellt sich ihm in den Weg. Nicht irgendein Unglück, nicht irgendwas Namenloses, nicht das Schicksal. Das denken wir ja manchmal. Wie kann ein das Schicksal nur so treffen? Was tut Jakob jetzt, da alles verloren zu sein scheint, jetzt, da er in dieser Stunde der Rechenschaft steckt und Gott zum Gegner hat? Er tut etwas Überraschendes. Mitten durch dieses Dunkle, durch dieses Unbegreifliche hindurch, das sich so schnell zum Entsetzlichen wandeln kann, spricht er Gott selber an. Ich lasse dich nicht. Du segnest mich denn. Was für eine Bitte! Dazu sagt Martin Luther: Wenn dich Gott mit Verzweiflung überfällt und mit Fragen, dann sollst du nicht gleich beim ersten Stoß alle Hoffnung fahren lassen. Das also kann man in der Stunde der Rechenschaft, der Lebenskrise, des Bilanzmachens tun. Man kann festhalten und hoffen, dass der andere, der Unbegreifbare, sich schließlich erbarmt und einen am Leben lässt, einen neue Wege öffnet. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Jakob hält Gott mit Bitten fest. Alles, was er war, was er hat, was er kann, das ist jetzt vergessen. Ich kann nur aus dir leben und sonst nichts mehr. Das ist der neue Anfang, mitten in der Wende. Seit einem Jahr geht's uns ja so, dass auch wir ringen mit den Folgen dieses immer noch so unbekannten Virus. Und mancher ringt auch mit den Folgen der Infektion, den Entscheidungen der Politikerinnen und Politiker, ringt mit dem Alleinsein des Lockdowns, den Einschränkungen, ringt mit den Masken, mit den Leugnern, den Impfungen und ringt vor allem mit dem, dass unsere Pläne sich nicht umsetzen lassen. Sind nun Impfungen jetzt der Anfang der Wende? Von der Wende, dem neuen Anfang, den Gott gibt, wird in der Erzählung berichtet. Gott fragt Jakob nach seinem Namen, so wie er uns einmal fragen wird. Und der muss antworten natürlich Jakob. Das heißt genau übersetzt, der den anderen an der Ferse hält, der ihn überlistet, der ihm ein Bein stellt. Ich weiß nun nicht, was bei meinem Namen oder unserem Namen eines Tages alles mitgenannt werden muss. Alle Vergangenheit ist gegenwärtig, jede Sehnsucht ist offenbar, jede Lebenslüge auch. Aber du sollst nicht mehr Jakob, du sollst Israel heißen. Du sollst nicht mehr einen Namen tragen, der dein altes Wesen beschreibt, sondern diesen neuen Namen, in dem enthalten ist, dass eine für Gott eintritt. Wir haben auch neue Namen. Christen heißen wir. Nach dem sind wir genannt, der die Lebenskrisen des Menschen kennt. Der weiß, wie das ist, wenn einer vor sich selbst und vor Gott am Ende ist. Der neue Name, der neue Anfang, die neue Zukunft, das ist die Wende. Und die unsere ist untrennbar mit dem Namen und der Sache Jesu Christi verbunden. Denn dann gibt es das eine, steht auf zum Leben, geht weiter, auch wenn er fällt, ist aufgerichtet, verändert, von Gott verändert. Auch wenn alle Pläne, die ich gemacht habe, sich verändern müssen. Weil er sich nicht mehr speist aus sich selbst, aus den eigenen Erkenntnissen, aus den eigenen Erfahrungen, aus seinen eigenen Berechnungen und Plänen. Er hat's nicht mehr nötig, sich durch das zu bestätigen, was er hat, sondern er ist jemand, durch den Gott, der sagt: Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Sicher, ich weiß, niemand kommt ohne Denkzettel aus seiner Lebenskrise. Selbst dann nicht, wenn wir die Politikerinnen und Politiker und den Staat oder auch andere verantwortlich machen. Lebenskrisen haben es an sich, dass sie uns irgendwo einschränken und verwunden. Aber wenn wir sie unter Gott erfahren, kann es uns so gehen, wie es von Jakob beschrieben ist. Nämlich, als er an der Stelle der Begegnung mit Gott vorüberkam, ging ihm die Sonne auf und er hinkte an seiner Hüfte. Jakob ist angeschlagen, verletzt, aber erneuert. Für Jakob ist dieser Denkzettel eine ständige Erinnerung daran, dass sein einziger ernsthafter Gegner sein Freund geworden ist. Das ist keine Garantie für ein weiteres Leben ohne Bedrängnisse, ohne Schwierigkeiten, ohne Einschränkungen. Das Leben bleibt nicht verschont von anderen Lebenskrisen. Aber es heißt, in all dem, was kommen mag, in all dem, was ohne mein Zutun mit mir geschieht, in all dem, was ich erdulden muss, in all dem, was an Schatten aus meiner Vergangenheit mit mir mitgeht, in all dem wird Gott mich segnen. Und das gibt Kraft und Geduld. Und was kann das alles dann noch tun mit uns, wenn diese Gewissheit uns begleitet? Ich habe Gott von Angesicht gesehen und meine Seele ist genesen. Und was bedeuten sie dann noch demjenigen, der diese unvergleichliche Erfahrung gemacht hat? Die Mitte unserer Nacht ist der Anfang eines neuen Tages. Gott segne sie. Amen.